kommen. Weil unser Ziel ist, in Gott glücklich zu werden. Kleine Episode am Rande. Wir hatten einmal ein schönes, langes Sofa mit einem Defekt. Da drin war ein Loch. Das konnte man aber nur sehen, wenn man sich reingesetzt hat. Irgendwelche Sprungfedern oder irgendwas fehlte da. Und es sah alles ganz normal aus. Aber wenn du dich hingesetzt hast, dann bist du ganz tief gesackt und kamst dann auf einen harten Holzbalken. Und immer wenn Gäste kamen, waren wir sehr eilig. Oh, nicht dahin, bitte hierhin, ja. Damit die nicht sich in unser Loch da versenken. Und die Sehnsucht meiner Frau war, eine schöne, große Sitzecke zu haben, so wie das alle Leute haben. Ohne Loch. Und ich sage, Schatzi, der Herr wird's geben. Wir vertrauen ihm. Bete dafür und du wirst bekommen, was du dir vorstellst, was du dir wünschst. Mach dir Vorstellungen, wie soll das Ding aussehen? Sag's dem Herrn, bestell es bei ihm, es wird kommen. Mach's wie mit der Geschirrspülmaschine, wie mit der Waschmaschine, wie mit dem Trockner und wie mit dem Rest von dem Plunder. Bestell es bei ihm und es wird kommen. Es wird kommen. Meine Frau könnte eine Führung machen durch unser Haus. Sagen, von Gott, Geschenk vom Papa, Geschenk vom Papa. Du, wir haben da Dinge erlebt, ich könnte ein Buch schreiben, habe auch keinen Auftrag dafür. Und der Verstand sagt, guck mal, Gott ist doch gut, Gott will doch, dass dir gut geht. Du musst einfach nur den Zehnten ein bisschen sparen und nach kurzer Zeit hast du genug Geld und du kannst dir eine wunderbare Sitzecke kaufen. Und ich meine, es ist ja auch für die Gäste. So, es ist ja nicht jetzt alles für uns selber, es ist ja auch, wir dienen ja auch damit den Gästen. Man kann sich eine Menge Dinge ausdenken, um den Standard niedriger zu machen. Nur um selber sich zu verschaffen, was man gerne haben möchte. Wir haben gesagt, wir tun das nicht. Wir geben den Zehnten plus. Mit dem Zehnten fängt das Geben an, weißt du, ne? Nach dem Zehnten fängt das Geben an. Zehnte ist nur nicht stehlen, das ist schon gewaltig, weil dafür gibt es schon Belohnung. Wo gibt es das in der Welt? Das gibt es ja nicht so in der Welt. Belohnung für nicht stehlen, sag ich, ja, das ist doch normal, da willst du noch für belohnt werden. Aber Gott belohnt dich dafür. So, nach dem Zehnten lernen wir zu geben. Und Gott wird die Fenster des Himmels wirklich reich auftun. Und eines Tages kam jemand und gab meiner Frau einen Umschlag. Und es war nicht für die Familie, es war für den Herzenswunsch, auf den sie schon so lange wartet. Und es war das Geld für eine ganze, komplette Sitzecke. Aber lange Zeit haben wir ein Ding mit Loch gehabt. Und ich habe mich geweigert, selber etwas zu unternehmen. Ich habe mich geweigert, irgendwo von Gott was zu nehmen und zu sagen, ja, jetzt müssen wir das aber schaffen. Viele Leute wollen von Gott was haben, aber sie wollen nicht auf seine Wege eingehen. Und das funktioniert nicht. Wenn du von Gott was haben willst, musst du viel geben. Viel investieren, viel loslassen, viel opfern. Und damit machst du dich zu einem Kandidaten, dass er dir was gibt. Es funktioniert, das ist real. So viele Dinge, auch in ganz praktischer Weise wie Haus oder Mobiliar oder sonst irgendwelche Dinge. So viele Dinge tut Gott für uns am laufenden Band. Am laufenden Band. Zweite Petrus. Glücklicherweise habe ich heute wieder nicht geachtet, wann ich angefangen habe. Und ihr nehmt es ja auf Festplatte auf, ne? Nicht auf eine 90er CD. Ne? Sehr gut, das ist klug von euch. Was habe ich gesagt? 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 3. Wachst, Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Wachsen in der Gnade bedeutet, unsere Fähigkeit zu empfangen von ihm nimmt zu. Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade ist ein, oder eine andere Erklärung oder Übersetzung für Gnade ist, göttliche Kraftausstattungen. Viele Leute denken an Gnade nur, die Gnade der Sündenvergebung. Das ist ein kleiner, sehr wichtiger, aber nur ein kleiner Teil von Gnade. Der viel größere Teil von Gnade ist göttliche Befähigung, göttliche Geschenke, göttliche Gunst. Und wir sollen wachsen in der göttlichen Gunst. Wir sollen wachsen in unserer Fähigkeit, von Gott etwas zu empfangen. Wir sollen wachsen darin. Und der zweite Teil ist nicht ein anderes Thema, darin sollen wir dann auch wachsen, die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, sondern der zweite Teil ist die Erklärung für den ersten Teil. Wachst in der Gnade, indem ihr zunehmt oder danach trachtet zuzunehmen in der Erkenntnis des Herrn. Du sagst, ja, wo hat er das denn jetzt her? Dann gehen wir zum ersten Kapitel von 2. Petrus. Und hier siehst du es im Klartext. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wie kommt mehr Gnade? Indem wir Jesus mehr erkennen. Ihn im Geist zu erkennen, öffnet die Tür, dass Gnade in unser Leben kommt. Gnade nimmt zu, wenn die Erkenntnis des Herrn zunimmt. Dasselbe finden wir dann noch einmal in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13 am Ende. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi oder durch. Gnade wird uns gebracht durch Offenbarung Christi. Wenn du mehr Gnade haben willst in deinem Leben, wenn du satt bist, alles alleine zu machen und so wenig Geschenke vom Herrn zu bekommen und dich dann ärgerst über die anderen, die Geschenke bekommen. Wenn dir das bis hier steht, sag, ich will jetzt auch mal in die Sonnenseite. Ich will jetzt auch mal in den Segen. Der Schlüssel ist, den Herrn zu erkennen suchen. Gnade kommt durch Erkenntnis des Herrn. Du streckst dich aus nach der Erkenntnis des Herrn. Du gehst Schritte, du investierst Zeit, du änderst deine Prioritäten. Du hast ein systematisches, regelmäßiges Gebetsleben, wo du nicht nur deine Bitten vorträgst, sondern wo du sagst, Gott, hier bin ich, ich will dich sehen. Öffne mir die Augen, komm mit deinem Geist, zeig du mir, ich will für dich da sein, ich will dein Anbeter sein. Und das tust du über Wochen und Monate und Jahre. Und der Vorhang wird immer durchlässiger werden. Paulus sagt, wir sehen wie in einem Spiegel. Und im Altertum, ein Spiegel war genau das Gegenteil von dem, was heute ein Spiegel ist. Weißt du das? Im Altertum, ein Spiegel war eine blank polierte Metallscheibe. Und du hast nie ein klares Abbild gesehen, so wie wenn du heute in einen Spiegel schaust. Man sieht nur schemenhaft, man sieht es nicht wirklich klar. Das ist, was Paulus sagt. Aber trotzdem schauen wir hin. Und das ist nur vage. Das ist nicht, du kannst nicht sagen, ja, Jesus hat jetzt blaue Augen. Hat er sowieso nicht. Aber, ja, es geht nicht um diese Dinge. Ja, sondern sein Herz zu sehen, sein Wesen, seine Schönheit, seine Liebe zum Vater, seine Wertschätzung zum Vater, seine Demut. Das muss uns groß werden. Warum haben wir so wenig Demut in der Gemeinde? Weil wir Demut nicht kennen und weil wir Demut nicht schätzen und weil wir nicht dahinterher sind. Wenn wir wüssten, was für ein Schlüssel das ist, der den Himmel auftut. Selig sind die Sanftmütigen, dann sehen wir in das Land erben. Hey, ihr wollt doch hier das Tal erobern, ihr wollt hier etwas tun für das ganze Land. Der Schlüssel ist geistgewirkte Sanftmut. Und wir müssen dahin kommen, dass wir glauben, dass Gott diese Dinge tatsächlich wirken kann. Der Glaube an eine tatsächlich spürbar zunehmende Christusähnlichkeit ist so im Keller, ist so niedrig. Ganz anders Paulus, der sagt, vollendet die Heiligung. Wir glauben noch nicht mal, dass es Sinn macht anzufangen. Der redet schon vom Vollenden. Und die ganze Art, wie er redet und wie er sich bemüht und wie er beschreibt, was er vorhat mit den Christen, zeigt, er geht davon aus, dass während eines Christenlebens hier auf der Erde ein Christ, wenn er tut, was Paulus sagt, wenn er sich so bewegt und wenn er diese Prioritäten nimmt und wenn er diese Schritte geht, er kann auf eine spürbare, sichtbare Art und Weise Christus ähnlich werden. Davon geht das Neue Testament aus. Und wir brauchen durch das Wort wieder Glauben. Das ist normal. Das ist, wozu ich berufen bin, umgestaltet zu werden in sein Bild. Das ist es, worum es geht. Nicht eine große Gemeinde, nicht einen tollen Dienst, nicht viel Geld, nicht viel Dingsbums und dies und jenes und so weiter. Christus ähnlich werden. Und dann werden wir die allergrößte Gemeinde haben. Dann werden wir die größten Dinge bewegen im Reich Gottes. Weil dann der Gnadenstrom an Finanzen, an Manpower, an göttlichen Plänen, an Zeichen und Wundern, das fließt nur noch so. Weil Gott keinerlei Gründe sieht, seinen Segen zurückzuhalten. Schon mal daran gedacht, dass Gott vielleicht Gründe sehen könnte, um wirklich neutestamentlich dimensionierte Segnungen zurückzuhalten? Ist nicht alles der Teufel? Wenn Gott sieht, dass unsere Herzen nicht bereit sind, dass wir mit diesem Segen einfach nicht richtig umgehen können, wenn wir in Gefahr sind, mit diesem Segen uns selber zu erheben, aus lauter Liebe wird er diesen Segen zurückhalten. Es ist nicht alles der Teufel, was den Segen aufhält. Gott sagt, ich muss warten. Ich muss sie locken. Ich muss sie motivieren, muss ihnen Hunger machen, dass sie auf meine Spur kommen, dass sie nicht so sehr wollen, als bei mir zu sein und in das Bild meines Sohnes umgestaltet zu werden. Und wenn das da ist, dann kommt der Segen. Er kommt. Ihr seid in einer Vorbereitung für eine neue Welle. Ihr seid in Vorbereitung für etwas Neues. Und es ist so wichtig, dass ihr, jeder Einzelne und als gesamte Gemeinde, einen klaren Kurs absteckt. Da geht's lang. Das Erste ist das Erste. Wir werden eine Gemeinde, die wird bekannt dafür, dass sie leidenschaftlich und ohne Maß Jesus liebt und ehrt und sich an ihm freut und ihn nicht beleidigen will. Halleluja. Dafür werden wir bekannt. Ich warte, vielleicht kommen noch ein paar Amens dazu. Die Gnade soll kommen und die Gnade kommt, wenn wir uns danach ausstrecken, ihn wirklich kennenzulernen. Wann habe ich angefangen? Vor 5 Minuten? Nein, das kann nicht sein. In 5 Minuten habe ich angefangen, verstehe. Nehmen wir einen Punkt noch. Wenn uns die geistlichen Augen aufgetan werden, wenn wir anfangen zu sehen, worum es wirklich geht, wenn unsere Augen weggezogen werden und nicht mehr geblendet sind von all den irdisch-menschlich machbaren Dingen und fasziniert werden von Gottes Herrlichkeit, dann werden wir befähigt werden und willig werden, Opfer zu bringen. Eins der Merkmale, woran sich die heutige Gemeinde unterscheidet von der Gemeinde im Neuen Testament, ist ihre unfasslich große Fähigkeit, Opfer zu bringen. Und die Opfer, die notwendig sind, kommen nicht zustande, indem wir hier von vorne uns immer sagen, bringt mehr Opfer, strengt euch mehr an, bringt noch mehr Opfer, reißt euch zusammen und jetzt aber wirklich, jetzt mal alle Mann zusammen. Und Opferbereitschaft kommt nicht durch Appelle. Opferbereitschaft ist eine Sache, die der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, wenn wir himmlische Dimensionen sehen. Römer 8, Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier siehst du, die ersten Christen kannten zwei Ebenen des Lebens. Sie kannten die sichtbare Ebene, und das war sehr viel Leid, sehr viel Verfolgung, sehr viel Entbehrung, sehr viel Schmach, die sie tragen mussten, sehr viel an Härte und Einschränkung. Und wenn wir sehen, wie sie da durchgegangen sind, wir stehen fassungslos davor und sagen, wie ist das möglich? Die Apostel werden geschlagen mit Ruten. Und dann gehen sie weg und dann heißt es, sie waren voller Freude, dass sie gewürdigt waren, die Schmach Christi zu tragen. Die haben nicht gesagt, oh meine Güte, das haben wir überlebt, hoffentlich passiert es nicht so schnell wieder. Die waren voller Freude. Ein normal denkender Mensch, wenn der die sieht, die kommen vom Hohen Rat und sind voller Freude, muss sagen, die spinnen doch. Das ist doch nicht normal. Aber die sahen eben nicht nur die Ebene, die jeder gesehen hat, die sahen eine andere Ebene. Die waren sehfähig geworden durch den Heiligen Geist. Die sahen den Himmel. Die sahen die zukünftige Herrlichkeit, die sie bekommen sollten, die auf sie warten würde. Und einen kleinen, relativ großen Teil konnten sie schon davon schmecken. Und sie haben gewusst, das ist so gewaltig, das ist so überragend. Dafür lohnt sich das alles. Wenn wir das sehen, was da auf uns wartet, wenn wir das sehen, was uns gehört, dann ist das eine Kleinigkeit hier. Gefängnis, geschlagen werden, enthauptet werden, den Löwen vorgeworfen werden. All die, das ist eine Kleinigkeit. Er sagt, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Das ist, was ich so liebe an Paulus. Er hat eine so extreme Ausdrucksweise. Du hast nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder sagst, der hat jeden Sinn für die Realität verloren. Der gehört eingesperrt, das ist ja gemeingefährlich. Der kann sich ja gar nicht mehr orientieren im Leben. Der ist ja völlig neben der Spur, dieser Mann. Oder aber, der hat etwas, wovon wir alle noch keine Ahnung haben. Ich plädiere ganz herzlich für das Zweite. Der Himmel, die Herrlichkeit, diese ewige Freude, die da auf sie gewartet hat, war ihnen nahe, war ihnen real. Das hatte eine Kraft, das war nicht etwas, worüber mal gepredigt wurde und dann im Leid konnte man sich erinnern, ja, wie war nochmal die Predigt von Paulus? Man lebte in diesen Dimensionen, man sah sie, man schmeckte sie, man genoss sie und hat gesagt, okay, wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben, sterben ist Gewinn. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich sofort bei ihm. Und das ist sowieso, wo ich hingehöre und wo ich sein will. Das ist es, wofür ich gemacht bin, bei ihm zu sein, ihn zu sehen, mich an ihm zu freuen. Der römische Staat ist verrückt geworden an diesen Leuten. Was kann man mit denen machen? Die sperrt man ein, die schlägt man und die freuen sich und die preisen Gott. Da ist der Triumph Christi, der Triumph von Golgatha. Die schlimmste Waffe des Teufels, nämlich Schmerz und Tod, erweist sich als wirkungslos an diesen Jesus-Fanatikern. Man kann nichts mit denen machen, wenn man die einsperrt. Die singen im Gefängnis, die evangelisieren, bauen Gemeinden im Gefängnis. Oder der Engel des Herrn kommt und führt sie einfach raus und keiner merkt es. Und statt dass sie sich verstecken und ins Ausland absetzen, stehen sie am nächsten Tag wieder im Tempel und predigen, sodass wir sie ja gleich wieder festnehmen können. Weil sie wissen ja, wenn der Engel wiederkommen will, dann kommt er sowieso wieder. Was kann man mit solchen Leuten machen? Man hat ja nichts mehr, man hat keine Handhabe mehr. Keine Maßnahmen, nichts, um die einzuschüchtern. Wenn du das normal machst, kommst du ins Gefängnis. Halleluja. Das war die überwindende Gemeinde. Nicht, weil die alle so charakterstark waren. Nicht, weil das alles irgendwie von Natur aus schon solche Leute waren, die hart im Leben waren. Durch die Herrlichkeit wurden sie verwandelt. Und sie waren bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen. Und Kompromiss und Absagen und Abfallen vom Glauben war keine Alternative. Wir haben ihn gesehen. Und dafür sind wir bereit, alles hinzulegen. Alles. Eine alttestamentliche Parallele, wenn auch sehr begrenzt, siehst du bei Jakob. Und ich komme jetzt zum Schluss. Kannst dich erinnern, er wollte Rahel haben. Und er musste 7 Jahre für sie arbeiten. 7 Jahre. Und was sagt die Schrift? In seinen Augen war es nur wie wenige Tage. Also mit anderen Worten, sein Zeitverständnis war völlig irgendwie durcheinander gekommen. Was für andere 7 Jahre war, war für den wenige Tage. Warum war der so verrückt? Die Schrift sagt das, weil er sie liebte. Die Liebe zu Rahel hat sein ganzes Zeitgefühl durcheinander gebracht. Die Aussicht, sie zu bekommen, hat ihn motiviert, 7 Jahre durchzuhalten. Und die anderen Leute um ihn herum sagen, Mensch, Jakob, jetzt arbeitest du schon 5 Jahre, weil du diese Frau gehandelt hast. 2 hast du noch vor dir. Schau mal da vorne, die im Dorf, die ist doch auch ganz nett. Die kannst du schon für 4 Jahre kriegen. Und er sagt, was, wirklich schon 4 Jahre? Es sind doch erst ein paar Tage. Ach Jakob, du bist doch nicht mehr normal. Entrückt in himmlische Sphären durch die Kraft der Liebe, nicht Willensanstrengung. Jakob, halt durch, alter Junge, du schaffst es. Du stirbst mal gleich, aber du wirst es schaffen. Halt durch. Die Liebe hat seine Werte verändert. Und der Heilige Geist, wenn wir ihm erlauben, wenn wir kooperieren, wenn wir Prioritäten verändern, wenn wir Schritt gehen mit Gott, wenn wir uns demütigen und unsere beste Zeit Gott geben und für etwas verschwenden, wo andere Leute sagen, was machst du? Du mit deinem Verstand, du könntest dann noch 3 Firmen nebenbei gründen. Du sitzt da morgens einfach stundenlang in deinem Büro mit der Bibel auf dem Schoß und schaust zur Decke. Ja und, was passiert damit? Du bereitest dein Herz für die Herrlichkeit. Und du wirst in der irdischen Leben und noch viel mehr im himmlischen Leben belohnt werden. Und der Heilige Geist lädt uns alle ein, unser Leben neu zu bedenken, Prioritäten zu setzen. Glaub dem, was geschrieben steht. Glaube, dass Gott ein Belohner ist. Glaube, dass es Sinn macht, ihn zu suchen, dass es nicht verlorene Zeit ist. Glaube, dass dein Herz auch in Brand gesetzt werden kann, dass du rauskommen kannst aus diesen ganzen Selbstsicherungsmaßnahmen, diesem Selbstvertrauen und dieser Unsicherheit und all diesen Dingen. Glaube, dass Gott dein Herz auch in Brand setzen kann und dass du das größte Geschenk bekommst, was man auf der Erde bekommen kann. Ein Herz, das für Jesus brennt. Dass du für kein Geld, für keine Position, für keine Ehre, für nichts aufgeben möchtest, weil es das Allerkostbarste ist. Der Heilige Geist lädt dich ein. Er lädt die Gemeinde ein. Werdet eine Gemeinde, die noch tiefer, noch intensiver, noch radikaler, noch fokussierter, noch entschiedener ihn sucht. Zu Hause und dann, wenn er zusammenkommt. Und der Himmel wird sich auftun. Vater, ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du unsere Herzen ansprichst, dass du zu uns redest, dass das Wort lebendig wird, dass neue Dimensionen sich aufrollen vor unserem inneren Auge und dass wir sehen, wir sind am Anfang. Wir sind so am Anfang. Und Vater, wir wollen den Ruf deines Heiligen Geistes, der jetzt hier wirkt an unseren Herzen, nicht verdrängen, nicht übertönen mit unserem Getöse, mit unseren nichtssagenden Prioritäten. Wir wollen hören, wir wollen uns führen lassen. Gib jedem von uns Weisheit, wie das anfängt zu Hause, wie Schritte gemacht werden, in unserem Herzen Raum zu bekommen für dich und solche zu werden, die warten auf dich, die dir dienen, die im Verborgenen Zeit mit dir verbringen. Und du bist der, der in das Verborgene schaut und du wirst vergelten. Und ich danke dir, dass das nicht eine selbstbezogene Nabelschau wird, die nichts weiter bringt außer Passivität, sondern das wird eine neue Form von geistlicher Dynamik entfalten. Und Dienste kommen daraus und Frucht kommt daraus und der Himmel tut sich auf und Segnungen kommen in ungeahnter Weise. Wir danken dir, Vater. Schenke uns Herzen, in denen das, was dir das Erste ist, auch in uns das Erste ist. Deinen Sohn zu lieben, deinen Sohn zu ehren. Wir danken dir, Vater, für die Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. 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 Amen.